What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout. Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wir haben es euch ja schon in der letzten Folge angekündigt. Nachdem wir uns zuletzt den Veteran Quarterbacks in der NFL gewidmet haben, nehmen wir heute die jungen Quarterbacks unter die Lupe und stellen die Frage: Young, Love, Ridder und Co., welcher Neuling startet sofort durch? Die Einschätzung geben euch auch heute in selber Besetzung wie vor 2 Wochen ab. Detti aus der Footballerei, moin Detti.
Hallo Kutsche. Es ist Sommer. Und der HSV spielt auch nächstes Jahr in Liga 2. Was könnte es Schöneres geben? Ich sehe dich gut gelaunt.
Ich lasse das mal so stehen. Jan vom Kicker ist auch dabei.
Moin Kutsche, Daddy ist scheinbar ziemlich gut drauf, dass er direkt mit so einer Breitseite anfängt. Das kann ja eine gute Folge werden.
Und Grille vom Kicker ist auch am Start. Moin Grille.
Hi zusammen. Ich habe vom Fußball ziemlich wenig mitbekommen. Ich war derweil ein wenig abrocken bei Rock im Park. Also von dem her kann ich dir jetzt nichts austeilen.
Beste Band des Wochenendes?
Ja, Foo Fighters war schon am stärksten Klassiker. Die haben die ganzen Klassiker mit neuem Drummer gespielt. Das hat schon richtig Spaß gemacht. Aber auch Limp Bizkit, mit denen ich aufgewachsen bin, war auch sehr nice, die endlich mal zu sehen. Das war noch irgendwie auf meiner Liste gestanden.
Sehr schön. Und eine Stimme hast du offenbar auch noch. Das ist gut für den Podcast. Bevor wir einsteigen, noch ein kleiner Service an euch. Unterdessen wurde announced, wie ihr, wenn ihr denn wollt, an Tickets für die beiden NFL-Deutschland-Spiele kommen könnt. Und zwar startet der Ticketverkauf des Duells der Dolphins gegen die Chiefs in Frankfurt am 27. Juni um 12 Uhr. Also noch in diesem Monat am 27. Juni um 12 Uhr. Ab dann könnt ihr euch, wenn ihr wollt, Karten, die zwischen 75 und 225 Euro kosten, besorgen. Ihr werdet aber natürlich nicht alleine sein, also seid am besten frühzeitig auf der dann noch zu verkündenden Internetseite. Und falls ihr das Spiel der Colts gegen die Patriots gucken wollt, auch in Frankfurt ist dieses Spiel, und zwar am 19. November, also eine Woche später. Das Chiefs-Spiel ist am 12. November, das Colts-Patriots-Spiel am 19. November. Dort startet der Vorverkauf am 11. Juli um 12 Uhr unserer Zeit. Ihr müsst euch, das haben wir euch in der letzten Folge schon gesagt, vorher auf einer speziellen Seite registrieren. Also guckt am besten mal bei Google und gebt da ein NFL Deutschland Spiele Frankfurt. Dann müsstet ihr relativ schnell auf diese Seite kommen. Ihr müsstet euch da einmal registrieren und dann bekommt ihr weitere Anleitungen, wie ihr es mit etwas Glück schaffen könnt, vielleicht eine Karte für eins der beiden Deutschland Spiele oder sogar für beide Deutschland Spiele zu ergattern. Grille, 75 Euro bis 225 Euro ist eine Menge Geld. Ich finde aber, es geht noch, oder? Was ist da dein Gefühl?
Mein Gefühl ist auch so. Ich habe mich auch bei Rock im Park mit ein paar Leuten über die NFL unterhalten, die auch in Amerika in den letzten Monaten und so mal waren oder in den letzten 1-2 Jahren auch. Und da haben die natürlich deutlich andere Preise. Klar, die wurden dann irgendwie über so Fanbases, so Last Ticket irgendwie, die haben dann aber teilweise 300, 400 Dollar bezahlt gehabt. Da finde ich jetzt 75, wenn es da einsteigst, klar, das sind dann hintere Plätze, aber bis 200 ist für so ein einmaliges Erlebnis, finde ich auch okay. Und wenn man sich dann mal auf dem Fußballmarkt umschaut, wenn man da zum gerade nicht abgestiegenen 1. FC Nürnberg mal reinsetzt auf die Gegengerade, da bist dann auch mit einem 50er, 60er dabei und siehst halt Zweitliga-Fußball und nicht unsere ach so geliebte NFL.
Ich war gerade im Frankfurt-Stadion, also 75 Euro werden natürlich die Tickets sein, wo man nahezu unterm Dach sitzt, aber auch von dort aus sieht man noch gut. Also es ist ein Unterschied zu den US-Stadien, wenn man da ganz oben eins nimmt, da braucht man fast schon ein Fernglas. Aber also für 75 Euro bekommt ihr auch schon gute Sicht im Frankfurt-Stadion. Also wenn ihr Bock habt, unsere Empfehlung dazu gibt es natürlich logischerweise mal ein NFL-Spiel live zu sehen, dann versucht euch doch zu bemühen. wie gesagt, noch im Juni, also Ende Juni startet der Vorverkauf fürs Chiefs-Spiel und im Laufe des Julis könnt ihr dann auch Tickets für die Colts gegen die Patriots ergattern.
Kutsche, ich habe noch eine Zwischenfrage off-topic. Du warst jetzt bei Metallica in Hamburg zweimal. Wieso? Also war das so, dass die tatsächlich nur beide Konzerte zum Verkauf angeboten haben, was ich auch recht frech fände, oder konnte man sich das aussuchen?
Nee, als der Vorverkauf startete, gab es nur zwei Tagestickets, habe ich so auch noch nie erlebt. Vor allem, weil ein Tag Luft war und man dieselben Plätze hatte. Also ich hätte quasi mein Handtuch da liegen lassen können, um meinen Platz zu reservieren. Und hast irgendwann gemacht, vier Wochen später kam dann die Meldung, dass man jetzt auch Tickets für einzelne Konzerte kaufen kann, aber da war schon zu spät. Ich habe aber gesehen, also die Zweitagestickets waren genauso teuer wie ein Eintagesticket, von daher fand ich das fair, dadurch, dass sie auch unterschiedliche Playlists gespielt haben. Aber war für mich irgendwie auch so neu, es war ein bisschen komisch. Und also der erste Abend war super, zwei Tage später wieder so ein Konzert, das ging schon in die Knochen. ja, war egal. Apropos Knochen, Ladies and Gentlemen, da sind wir bei unserem heutigen Thema. Wie gesagt, vor zwei Wochen haben wir über die altgedienten Hasen gesprochen. Jetzt sprechen wir über die Häschen und geben unsere Einschätzung ab, welche neuen Quarterbacks unserer Meinung nach dann auf Anhieb zünden könnten. Da gibt es ja eine Reihe und wir fangen an mit den Panthers. Die Carolina Panthers hatten, wie ihr alle wisst, den First Overall Pick im vergangenen Draft und haben sich da bekannterweise für Bryce Young entschieden. Jan, was ist dein Gefühl? Zahlt Bryce Young dieses in ihn gesetzte Vertrauen direkt zurück? Fragezeichen.
Also ich erinnere mich nochmal zurück, als dieser Trade aufgeploppt ist, war unsere erste Reaktion, dass es ziemlich teuer ist aus Panthers Sicht. Also sie haben da wirklich ziemlich viel Draftkapital angegeben, abgegeben und sie müssen sich da sehr sicher sein, dass Bryce Young ihr Quarterback für die nächsten Jahre ist, sonst hätten sie nicht so viel in ihn investiert. Er hat sehr viele Attribute, die dafür sprechen, dass er der Franchise-Quarterback über die nächsten Jahre sein kann. Man sagt ihm absolute Playmaker-Qualitäten nach. Er hat ein gutes Timing, eine sehr gute Genauigkeit. Er kann sehr gut improvisieren, was auch immer wichtiger wird, aus der Pocket raus. Er kann eine Defense sehr gut lesen. Er ist ein sehr smarter Quarterback, ohne Angst. Also ich glaube, da können sich die Panthers auf einen sehr, sehr guten Allround-Quarterback freuen, der, glaube ich, zu Recht als Nummer 1-Pick gegangen ist und der, glaube ich, am ehesten NFL-ready ist, was die Rookie-Quarterbacks angeht.
Ja, also ich hab da ein bisschen Bedenken bei Young, weil zum einen ist er natürlich ein bisschen schmal auf der Brust und schmächtig, das haben wir schon besprochen. Das wird man auch nicht mehr ändern, wenn man jetzt sagt, seine größte oder eine seiner größten Stärken ist halt diese Improvisationsfähigkeit, dann bedeutet das ja auch gleichzeitig, dass du, wenn die Pocket zusammenbrechen sollte, diese dann auch verlässt und dich damit sozusagen angreifbar machst, noch mehr, wenn du dann im Open Field herumscramblest, à la Russell Wilson, der ja auch, sag ich mal, von der Größe vergleichbar ist, allerdings halt weniger von der Statur. Also Russell Wilson war immer relativ clever oder ist es bis heute, obwohl er letztes Jahr, glaube ich, die meisten Sacks seiner Karriere hinnehmen musste in Denver. Aber er war dann doch immer recht clever, sich zumindest so hitten zu lassen, dass er sich nicht verletzt. Und da bin ich bei Young ein bisschen skeptisch, was halt die Statur betrifft. Und die Skepsis, der Punkt Nummer zwei, der mir noch mehr Sorgen macht, ist, dass Bryce Young halt keine Nummer 1 Receiver hat. Wenn man sich den Kader anschaut, ich weiß nicht, Grille, ob du es anders siehst. Sie haben natürlich wahrscheinlich eine recht solide O-Line mit Left Tackle Ikem Ekwonu, den sie letztes Jahr in der ersten Runde geholt haben. Aber was die Receiver betrifft, Adam Thielen haben sie als Free Agent geholt. Der hatte letztes Jahr in Minnesota quasi gar keine Separation mehr. Der ist halt schon in einem gewissen Alter und lebt halt davon, von seiner Shiftiness im Slot und so weiter. Ich weiß nicht, ob da noch viel kommt. Dann hast du DJ Chark, war ich immer großer Fan, aber der hatte, glaube ich, seine letzte oder einzige gute Saison 2019 mit über 1000 Yards in Jacksonville noch damals. Und dann hast du Jonathan Mingo, den sie gedraftet haben in der zweiten Runde. Receiver von Ole Miss, gleiche Uni wie damals DK Metcalf und AJ Brown. hatte halt in, ich glaube, 13 Spielen 51 Catches, 861 Yards und 5 Touchdowns. Also es ist auch nicht so, dass er auf dem College alles abgerissen hat, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Also der wird wahrscheinlich auch nicht gleich der Nummer 1 Receiver sein. Und dann hast du halt noch Terrace Marshall, Tight End Hayden Hurst und Miles Sanders als Running Back, der vielleicht ein paar Catches abgreift. Macht dir das auch Sorgen, Grille, dass er da keine klare Nummer 1 hat momentan?
Ich wollte auch sagen, ja, DJ Chark bin ich eigentlich auch ein Fan davon. Ist auch spannend, wie das dann sich entwickelt. Und ja, Hayden Hurst ist zwar, den haben sie ja geholt, den war bei den Bengals und Atlanta Baltimore früher, aber ich habe es gerade nochmal aufgemacht, er hat halt nie viele Reception Yards und auch nie viele Touchdowns. Also das ist jetzt auch keine, wo du weißt, irgendwie da kann ich notfalls immer hinwerfen, Station, sondern der macht dir halt ein paar Catches und das war's halt. Also ich sehe das auch, wir kommen ja dann noch zu anderen Rookie Quarterbacks, die haben da viel, viel, wenn du aufs Papier schaust, einfach viel mehr. Also gerade wenn wir später bei Atlanta dann landen, da kommt schon irgendwie mehr bei rum, wenn man einfach sich mal Receiver, Running Back, Tight End Core anschaut, da ist es dann schon einfacher für manche andere Leute in der NFL als jetzt für Bryce Young. Und was ich noch sagen wollte, ist halt, es gab ja vor dem Draft oder unmittelbar um dem Draft ja auch noch, dass Panthers-Owner David Tepper und Frank Reich sich angeblich nicht so ganz einig gewesen sein sollen, weil halt Tepper eher auf Bryce Young stand und angeblich Frank Reich auf CJ Stroud eher der, ja, top gebaute Quarterback sein sollte und er dann zu seinem Ruf als Quarterback-Flüsterer passt, wenn man sich einfach nur anschaut, was Frank Reich mit wem er zusammengearbeitet hat. Das ist Andrew Luck, Jacoby Brissett, Philip Rivers, Carson Wentz und Matt Ryan. Das sind halt eher so diese standard-generischen Quarterback-Typen. Und jetzt hat, ja, muss er jetzt mit so einem kleiner gebauten, wendigen, dynamischen Quarterback arbeiten und ja vielleicht sich selber auch wengen. Ja, hinterfragen, umbauen, die Philosophie anders gestalten, das finde ich, wird halt auch spannend zu sehen sein, wie das Frank Reich auch angeht mit so einem für ihn eher neuen Typen als Quarterback, oder?
Ich glaube, das Wichtigste für die Panthers ist, dass gleich am Anfang ein wenig Momentum gainen.
Ja.
Achso, bevor wir es vergessen, vielleicht noch kurz, wir schauen auf die jungen Häschen, allerdings beziehen wir da nicht nur die Rookies aus diesem Jahr mit ein, sondern auch die Draftklasse 2022, nicht, dass ihr euch wundert, die Hörer da draußen, dass wir auch über junge Quarterbacks aus dem letzten Jahr sprechen, weil die sind ja auch noch jung und dann haben wir noch ein, zwei Kandidaten, die nicht mehr ganz so jung sind, aber die gefühlt auch letztlich Rookies sind und jetzt zum ersten Mal Starter sein könnten. Ja. Cheesehead, Hashtag.
Als würden sich die Hörer hier über irgendwas wundern.
Nein.
Dann sag mir doch mal, also ich habe da jetzt unterschiedliche Temperaturen gehört, von so ein bisschen euphorisch bis hin zu so ein bisschen skeptisch. Wie wollen wir denn wieder bewerten? Ich gucke Richtung Jan. Du hast das ja sehr hübsch aufbereitet vor 2 Wochen mit diesem, wie nennt man das?
Dankeschön.
So ein
mit den Icons.
Icons, ja genau. Aber wie nennt man diese Kurven von der Börse? Gibt es dafür einen Fachbegriff?
So, Börse bin ich raus, da musst du Detti fragen.
Ja, genau. Ja. Der Spekulant.
Börsenkurve würde ich sagen.
Der Spekulant unter uns. Wollen wir das auch diese Woche wieder so machen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, gut.
Also,
ganz
das klar.
Hat auch gut geklappt.
Dann ist die Frage, die richtige Frage lautet an euch dann, zeigt die Kurve nach oben oder nach unten, Detti? Richtig?
Ja, richtig. Nach unten. Ich bin skeptisch, muss ich sagen. Also, es gab ja auch Vergleiche zu Joe Burrow, nicht jetzt, was die Statur betrifft, logischerweise, aber was jetzt, sag ich mal, die Improvisationsfähigkeit oder auch die Kreativität, nennen wir es vielleicht mal so, betrifft und diese Pocket Presence, die Genauigkeit und so weiter. Also, wenn man es vergleichen will, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass die Panthers ähnlich wie damals Cincinnati natürlich eine Franchise sind, die jetzt seit Jahren, also bei den Panthers seit Cam Newton nichts mehr gewissen haben. Ich weiß, Entschuldigung, die da also zumindest wieder an Relevanz gewinnen wollen. Und ich glaube, das ist auch das, was David Tepper jetzt langsam so ein bisschen ungemütlich werden lässt, weil er halt einfach keinen Bock mehr hat, so ein Afterthought der NFL zu sein mit seiner Franchise. Und allerdings hatte Joe Burrow Jamar Chase dann im zweiten Jahr bekommen. Soweit ich weiß, korrigiert mich, ich glaube erst im zweiten Jahr. Und ja, also vielleicht müssen wir auf diesen Nummer 1 Receiver noch ein Jahr warten. T. Higgins kam ja dann auch noch dazu.
Aber was
also,
hast du denn gegen Adam Thielen?
Also, ja. Ich weiß, der so vom Spielertyp, wenn du Receiver gewesen wärst, Kutsche, in der NFL, dann wärst du so ein Adam Thielen, glaube ich, geworden.
Aha. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, weil eben hast du dich so geäußert, als könnte es der nicht mehr. Und wieso vergleichst du uns da jetzt?
Nein, er war ja gut. Aber er lebt halt von seiner flexiblen Hüfte und von seinem Route Running und von dieser Schnelligkeit auf dem Bierdeckel. Und da sehe ich halt parallel zu dir. Es ist halt nur mein subjektiver Eindruck.
Jetzt habe ich verstanden. Hast du recht.
Und deswegen, genau. Und da weiß ich nicht, wie viel da noch übrig ist. Okay.
Also.
Ja, vor allem, weil er ja reingeht als Gefühl der erste Receiver. Also, wenn du dir das Chart anschaust, und das ist er ja in den letzten Jahren ja auch nicht mehr gewesen. Also, irgendwie, das ist schon spannend, wie das sich entwickelt wird.
Also, Adam Thielen in seiner Prime, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nur nicht, ob die Prime noch da ist, weil letztes Jahr habe ich sie nicht mehr gesehen. Und DJ Chark ist ein Versprechen seit 2019. Erstens ist er ständig verletzt. Und zweitens war er dann auch in Detroit. Hat das auch angedeutet, finde ich. Aber jetzt, Thema Fantasy-Football, es gab wenig Receiver, die so unkonstant waren wie DJ Chark. Also das weiß ich nicht, ob er das rüberreißen kann.
Grille, bei Detti zeigt die Kurve nach unten. Wie ist bei dir?
Bei mir ist es vielleicht nicht so stark nach unten. Ich bin halt einfach gespannt, wie es sich entwickeln wird. Aber ich glaube einfach auch, dass sich das, also dass er sich am besten einfach nicht verletzt und dann einfach dieses Jahr mit Frank Reich nutzt und da irgendwie paar Siege sammelt, vielleicht ja echt am Anfang ein wenig hier Momentum gains und einfach, keine Ahnung, so seine Sicherheit beibehält. Das ist ja eins seiner Dinge gewesen in Alabama. Also hat er über 60% Pässe angebracht und nur 12 Interceptions bei 80 Touchdowns geworfen. Also sowas spricht ja durchaus für ihn und dann soll er viel lernen und sich den ganzen Respekt erarbeiten wollen. Das hat er auch in einem Interview gesagt. Also der wirkt schon bescheiden und weiß, glaube ich, wo er reinkommt, aber da braucht man jetzt nicht viel erwarten und ich glaube, das wird am Anfang erstmal noch viele Stolpersteine sein, sagen wir so.
Also ich zweifle übrigens nicht an der Qualität des Spielers, sondern ich glaube nur, dass dieses erste Jahr, wie es ja auch bei Joe Burrow der Fall war und bei vielen anderen First Picks overall Quarterbacks, das wird halt hart erstmal, glaube ich.
Genau, so sehe ich es auch.
Ich sehe die Voraussetzungen bei einer anderen Franchise, zu der wir jetzt kommen, besser. Ich erkläre aber gleich, warum.
Sorg für Abwechslung, Jan. Wohin zeigt deine Kurve?
Ich bleib dabei, bei mir zeigt sie nach oben. Er hatte seine beste Zeit mit 11 Personnel. Frank Reich hat bei den Colts viel 11 Personnel gespielt. Ich glaube, die haben sich viele Gedanken gemacht, ob er reinpasst, haben deshalb hoch getradet. Und ich bleib dabei, dass er eine gute erste Saison spielen wird. Vielleicht zum Vergleich, Trevor Lawrence hat in seinem ersten Jahr 12 Touchdowns, 17 Interceptions. Ich glaube, dass Young bessere Zahlen auflegen wird.
Trevor Lawrence hatte aber auch Urban Meyer. Möchte ich da nochmal.
Das stimmt natürlich.
Gut, ihr seid wie immer herzlich eingeladen, uns auch eure Meinung mitzuteilen. Wir werden diese jeweiligen Einschätzungen wieder auf Social Media aufbereiten. Und
Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Also bei den Grafiken nehmen wir dann immer die mehrheitliche Meinung, dass wir jetzt bei Young die Kurve zeigt nach unten. Ja. Da sind wir eine Demokratie und entscheiden uns halt immer für die Mehrheit.
Seid mehr wie Jan.
Aber du kannst ein Sternchen, hinmachen. Jan war anderer Meinung. Ja,
genau. Nur zur Info. Seid ihr herzlich eingeladen auf Instagram unter anderem. Werdet ihr das finden. Lass uns doch, weil wir haben jetzt schon die Colts ein paar Mal angesprochen, dann lass uns doch mal zu den Colts springen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so ganz dem Protokoll entspricht und nicht ganz der Draft-Reihenfolge entspricht, aber es passt gerade so gut, weil auch die Colts, wisst ihr, haben sich mit einem Rookie-Quarterback verstärkt. Es hieß, das ist wahrscheinlich derjenige, der so das größte Potenzial hat, zu einem absoluten Superstar zu werden. Sein Name ist Anthony Richardson. Da die Frage, Grille, ist der denn direkt NFL-ready oder ist das alles ein verfrühter Hype-Train?
Das ist natürlich ganz spannend bei ihm. Ich meine, wir kennen alle noch die Videoclips und so von seinen Schleuderwürfen mit seinem Powerarm und so. Das hat schon Spaß gemacht, das zu sehen. Und sowas ist natürlich direkt ein Versprechen für neutrale Beobachter. Und wenn du jetzt Colts-Fan bist, dann erwartest natürlich, glaube ich, da insgeheim schon die richtige Ablieferung. Aber ja, er hat in Florida im College, das wissen wir ja auch, nur 13 Starts gehabt. Also da ist halt viel Fragezeichen da, viel Unsicherheit, wie sich das in der NFL zeigen wird, wie er da reinkommt auch, wie er sich da an diesen, also er soll auch total lernwillig und sehr bescheiden sein und da wirklich total humble reingehen. Aber ja, ich sehe es halt echt. Das ist einfach wie eine Wundertüte. Da kann es abgehen, das kann aber auch lang dauern und es kann am Ende auch komplett scheitern. Das ist halt das Spannende daran. Aber ja, vom Potenzial her, also ich bin da ja, schon eher auf, also ich bin da mehr auf dem Hype-Train als bei Bryce Young, weil das hat mich einfach beeindruckt, was der alles für ein Ceiling theoretisch hat und bringen kann. Und von dem her, ja, bin ich schon gespannt. Oder?
Ja, übrigens kann man eigentlich als Überschrift bei jedem Quarterback, es kann alles sein. Es kann in die Hosen gehen.
Na klar.
All-Pro, es ist alles möglich. Das ist eh klar. Ich bin jetzt bei Richardson. Also natürlich, eins ist klar, sehr wenig Starts. Knapp über 50% Completion Rate auf dem College, das ist jetzt auch nicht top. Eine 4-4 gelaufen auf 40 Yards, das ist sensationell. Also im schlechtesten und die Arm, die Wurfstärke natürlich klar. Aber okay, das haben viele. Das hat Will Levis auch, zu dem wir auch noch kommen. Aber ich sag mal, im Optimalfall ist er Lamar Jackson für Arme, wo er dann halt relativ viel einreadet, in seinem ersten Jahr vor allen Dingen. Und dann geht's ab. Lamar Jackson hatte immer das Problem, da bin ich gespannt, wie es dieses Jahr aussieht, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass natürlich das Arsenal, mit dem er arbeiten durfte, bei den Receivern relativ überschaubar war. Das finde ich bei Richardson gar nicht so schlecht. Michael Pittman ist für mich einer der meist unterschätzten Receiver der Liga. Vielleicht sogar Top 10, auf jeden Fall Top 15 für mich. Gerade Yards after Catch ist er ziemlich stark in den Top 20, was jetzt zu seiner Größe und zu seinem der klassische Ex-Receiver gar nicht so passt. Dann haben sie mit Alec Pierce einen Receiver, der im zweiten Jahr sicher einen Sprung macht. Und mit Josh Downs, ein Drittrunden-Pick dieses Jahr, haben sie einen für den Slot. Also sie haben alle Receiver-Typen super besetzt auf dem Papier. Und damit kann Richardson schon arbeiten. Und dann hast du halt mit Jonathan Taylor den vor zwei Jahren besten Running Back der Liga, der jetzt hoffentlich auch wieder fit ist. Eine solide O-Line. Also ich sag mal, die Voraussetzungen sind nicht schlecht. Und im Bestfall, so sehe ich's, ist er Lamar Jackson-Style-mäßig unterwegs. Wird sehr viel selbst laufen, wird sehr viel improvisieren auch. Wenn er halt sieht, dass sein erster Read vielleicht zu ist, dann wird er vielleicht schneller loslegen als ein erfahrener Veteran, der physisch gar nicht in der Lage wäre, selbst zu laufen. Also, wieso sollst du ihm seiner Stärke berauben? Deswegen glaube ich, dass die Colts das relativ clever angehen werden. Und falls nicht, Jan, Gardner Minshew ist für mich ein absolut passabler Bridge-Starter, Bridge-Quarterback, wie man es will. Also, falls Richardson doch noch nicht bereit ist, wovon man ja fast ausgehen müsste, also Minshew ist schon okay. Das hat er letztes Jahr zumindest in dem einen Start gegen Dallas gezeigt. Das hat schon recht viel Spaß gemacht, finde ich, das Spiel.
Ich fand's ganz spannend, wenn ich euch zugehört habt. Ihr klingt ziemlich überzeugt, dass Richardson von Spiel 1 an starten werdet. Sehe ich das richtig?
Naja, ist offen. Es ist halt jetzt, ich meine, kann man jetzt noch nicht seriös beantworten, weil wir nicht im Training Camp und in den OTAs dabei sind. Aber selbst wenn das nicht ist, finde ich, haben sie diese Backup-Lösung mit Minshew ist auch deutlich besser als bei vielen anderen Franchises zu sagen, okay, dann spielt halt erstmal Minshew und dann in Woche 8 oder so schauen wir nochmal, was wir dann bei Richardson bekommen.
Ich glaube auch, dass es so ist, wenn man natürlich Jim Irsay, den Besitzer, abhört, der würde natürlich lieber gleich starten lassen. Der hat ja da in allerhöchsten Tönen von ihm gesprochen, aber ich glaube auch, dass die das einfach sich in Ruhe anschauen. Die denken dann eher langfristig und in der Zukunft ist dann Richardson unser Mann und da bist mit Gardner Minshew auf gar keinen Fall schlecht aufgehoben, wenn du da die ersten Wochen reingehen würdest.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass Minshew erstmal starten wird. Er kennt den Trainer, er ist ein Veteran Quarterback und je nachdem, wie es läuft, dass dann die Zeit von Richardson vielleicht ein bisschen später kommt. Dazu gibt's auch eine Zahl von 2011 bis 22 haben 31 von 37 First-Round-Quarterbacks die Position als Starter noch vor Woche 10 übernommen. Das heißt, seine Chancen stehen relativ hoch, dass er irgendwann seine Spielzeit bekommen wird. Was ich ein bisschen als Problem sehe, die NFL ist kein Versuchslabor. Diese fehlende Erfahrung, da wird's ganz schwierig. Wie viel Geduld hat die Franchise? Wie viel Geduld haben die Fans? Er wird seine Fehler machen. Er wird auch seine sehr dummen Fehler machen. Die Colts sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie wahnsinnig viel Geduld haben. Sie hatten in den letzten 4 Jahren 7 verschiedene Quarterbacks, haben teilweise über 100 Millionen Dollar in die Quarterback-Position reingebuttert. Und da wünsche ich mir echt für Richardson, dass sie mit ihm die Geduld haben, dass er sich entwickeln kann, dass er sich auf das NFL-Niveau herantasten kann, dass er sich anpassen kann. Und dann glaube ich, ist es wirklich ein Pick für die Zukunft und nicht jetzt direkt für die erste Saison.
Also, was natürlich noch dazu kommt, ist, dass Shane Steichen, der Head Coach in Indianapolis, bis jetzt in seiner Karriere unter anderem gearbeitet hat mit Justin Herbert, als der Rookie war. Und als der Rookie war, hat er auch schon eine sehr überzeugende Saison hingelegt, auch was die Zahlen betrifft, finde ich. Und letztes Jahr mit Jalen Hurts, der auf einmal fast Super Bowl MVP geworden ist und sein Team die ganze Saison übergetragen hat, was ihm wenige nach dem ersten Jahr in der NFL zugetraut hätten. Ähnlich hat jetzt mit Steichen nichts zu tun, aber Josh Allen, auch so ein Beispiel, absolut athletischer Typ. Auch Fragezeichen, was die Genauigkeit, also Accuracy aus dem College betrifft. Gab es große, große Fragezeichen bei Josh Allen. Riesensprung gemacht vom ersten ins zweite Jahr. Also wenn wir das bei Richardson in dem Jahr noch nicht sehen und er, wie gesagt, sehr viel laufen wird und da gar nicht groß rumprobiert und die Pocket, also ein bisschen Panik bekommt und die Pocket früher verlässt, als das andere Quarterbacks tun würden, dann würde ich mir da auch noch nicht zu viel Gedanken machen. Also dieser Sprung vom ersten ins zweite Jahr könnte sehr, sehr entscheidend sein, aber da redet man dann in 12 Monaten drüber.
Worüber wir jetzt reden, ist die Kurve, Kinder. Hoch oder runter?
Ja. Boah, macht ihr erstmal, ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht.
Also bei mir ist es eine steigende Kurve, aber die halt langsam steigt. Also wie Daddy gerade angedeutet hat, es kann erst im zweiten Jahr explodieren, es kann ab Woche 5, wenn er reingeworfen wird, ab Woche 10, keine Ahnung, explodieren, aber langfristig glaube ich einfach da dran. Und Josh Allen, gut, dass du ihn erwähnt hast, mit dem würde er ja tatsächlich auch, ich habe zumindest ein paar Mal auch den Vergleich gelesen, weil eben die physische Komponente da ist und das war ja wirklich auch wirklich Fragezeichen und am Anfang viele, viele Fehler drin und ich glaube, daraus kann man dann lernen und das hat Josh Allen gezeigt und warum sollte das Anthony Richardson nicht machen? Also so eine langsam nach oben steigende Kurve, sage ich mal.
Gibt's denn, haben wir das nicht aus letzter Woche, dieses neutrale Icon, das, haben wir das wieder storniert oder haben wir da keins gefunden?
Also letztes Mal haben wir uns ja quasi alle festgelegt, entweder ging es klar nach oben oder klar nach unten. Also jetzt wäre es wirklich an der Zeit, was Neutrales.
Würde ich ja, euch auch diesmal
ist,
drum bitten,
jetzt ist
bitte.
Die Zeit. Jetzt ist die Zeit neutral für ein neutrales Icon.
Aber der gerade Balken würde ja auch irgendwie aussehen nach Geräte abgeschaltet oder so. Das ist ja vielleicht auch blöd. So.
Also ich lege mich fest, ich sag auch Kurve nach oben. Vielleicht nicht in den ersten 5, 6 Wochen, aber ich träume das zu mit seiner Athletik, dass er seinen Platz in der NFL findet.
Naja gut, dann machen wir halt die Kurve nach oben. Die Deadline wollen wir auch nicht haben. Also Flatline, nicht Deadline. Flatline war's.
Aber ist doch okay. So Grille, kommt so Abwechslung rein. Bei Anthony Richardson zeigt die Kurve nach oben und bei Bryce Young nach unten. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Ein weiterer Rookie-Quarterback, der im Gegensatz zu Anthony Richardson wahrscheinlich direkt starten wird, ist CJ Stroud von den Houston Texans. Den haben die Texans bekanntlich an Position 2 genommen. Daddy. Hilft er dem Team oder hilft sein Team ihm?
Beides. Also ich bin bei CJ Stroud wirklich fast am optimistischsten, vor allen Dingen, wenn ich dann mir so durchlese oder anhöre, was da der Konsens meint. Also ich bin da echt positiv gestimmt, weil ich glaube, dass die Mecko Ryans ein geiler Typ ist, der bringt als neuer Headcoach viel Feuer rein. Ich glaube, was nichts heißt, wenn du kein Talent hast, hilft dir das vorher auch nichts. Ich glaube, dass Stroud, wenn man ihn jetzt vergleicht, dann hat man auch so Dinge gelesen wie, naja, wie Jared Goff, nur athletischer. Also wenn man Jared Goff das gibt, dass er sehr akkurat ist, dass er absolut solide ist, auch eine gute Pocket Presence hast, dass man sagt, CJ Stroud, dadurch, dass er so akkurat ist, auf dem College bei Ohio State war, könnte er der beste pure Passer in dieser Draftklasse sein. Das ist alles möglich. Wenn man sagt, dass CJ Stroud unter Druck ein bisschen Panik bekommt und auf jeden Fall, um Erfolg zu haben, eine gute O-Line benötigt, finde ich, dass die in Houston vorhanden ist. Und zwar mehr als in allen anderen Franchises, die wir heute besprechen. Zumindest auf dem Papier. Du hast Laremy Tunsil jetzt verlängert. Ich glaube, bestverdienter Offensive Tackle der NFL. Ja. Du hast Kenyon Green, ein Guard, letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet. Sie haben einen Center in diesem Jahr geholt, mit Namen Juice Scruggs, also wenn jemand Juice heißt, dann muss er ein geiler Center sein. Zweitrunden-Pick. Sie haben mit Shaq Mason verlängert, auch einer der besseren Guards der Liga. Und sie haben noch einen Right-Tackle, Titus Howard, First-Round-Pick von 2019. Bei dem steht eine Verlängerung noch an, aber der ist auf jeden Fall noch dieses Jahr dabei. Das heißt, sie haben auf dem Papier echt eine geile O-Line, auch was so Draft-Pedigree betrifft, viele First-Second-Rounder. Klar, du hast einen Rookie-Center wahrscheinlich mit einem Rookie-Quarterback, da muss man abwarten, was da passiert, aber okay, also selbst wenn ich Stroud das nehme bei Ohio State, weil viele Leute sagen, okay, er hatte als Receiver Smith und Jigba im Slot und Marvin Harrison Jr., der dieses Jahr noch nicht rausgekommen ist, aber der nächstes Jahr auch sehr wahrscheinlich ein First-Round-Pick werden wird. Also er hatte auch schon super Waffen bei Ohio State. Er hat halt keinen Nummer 1 Receiver in Houston. Das gleiche Problem wie in Carolina. Und sie haben halt viele Fragezeichen da. Sie haben Tank Dell, das ist ein Rookie, in den er sich bei der Combine verliebt hat. Sie haben John Metchie, der hatte Leukämie, glaube ich, letztes Jahr, soll wohl wieder fit sein. Nico Collins ist ein Versprechen, wird wahrscheinlich einen Sprung machen. Und Robert Woods, Noah Brown, Jan, wer von denen könnte denn Nummer 1 Receiver werden? Die Colts haben schon einen, die Texans noch nicht.
Ganz schwer, ganz schwer. Also diese unterdurchschnittliche Receiver-Gruppe habe ich mir auch aufgeschrieben. Das könnte wirklich ein Problem werden. Was, finde ich, für CJ Stroud spricht, ist jetzt diese Aufbruchsstimmung bei den Texans. Die letzten Jahre waren schlecht, seit Watson nicht mehr gespielt hat, haben sie verschiedene Quarterbacks probiert. Sie hatten das schlechteste Quarterback-Rating. Sie hatten schlechte Touchdown-Interception-Zahlen. Da hat einfach nichts zusammengepasst. Jetzt haben sie ihren neuen Rookie-Quarterback, jetzt haben sie einen neuen Head-Coach, jetzt haben sie mit Will Anderson in der Defensive so einen neuen Leuchtturm und jetzt ist einfach der Zeitpunkt, wo bei den Texans wieder diese Aufbruchsstimmung herrschen kann. Wie du es immer gesagt hast, du willst wieder relevant werden, du willst wieder ein Thema werden in der NFL und ich glaube, das Gesamtpaket stimmt jetzt, dass die Texans zumindest von sich reden lassen können. Da bin ich überzeugt von. Wie diese Kombination Rookie-Head-Coach, Rookie-Quarterback zusammenpasst, wie das von Spiel 1 an funktioniert. Kleineres Fragezeichen, gerade mit den Receivern. Ich bin voll bei dir, ich mag DeMeco Ryans auch sehr als Typen. Ich fand es super, wie der sich an der Seitenlinie angestellt hat. Ich glaube, es ist ein Menschenfänger. Wie er sich taktisch dann positioniert, muss man abwarten.
Das ist Robert Saleh übrigens auch. Aber das der hat halt dann Zach Wilson bekommen oder ihn sich ausgesucht und das hat halt dann so gar nicht funktioniert. Also wir wissen es nicht.
Also ich bin übrigens auch ganz positiv in dem Fall, weil ich die O-Line echt stark finde und er einfach, wenn die Pocket quasi stabil hält, dann wird er schon seine Anspielstationen finden und dann klar, Metchie sehe ich vielleicht so ein wenig als, ja, Fragezeichen, aber der halt einfach, wenn er die Krankheit überstanden hat, auch was reinbringen kann. Robert Woods, okay, der wird schon auch seine Dinger machen und ja, dann, wie gesagt, wenn die Pocket hält und CJ Stroud nicht in Bedrängnis gerät oder irgendwie kurz vorm Umkippen oder muss sich rauswinden und so ständig, dann, und das traue ich der O-Line eben zu, dann glaube ich, dass sich das immer mehr entwickeln würde in eine gute Richtung. Und so sind auch die Stimmen aus dem Umfeld so vernehmen auch von ihm selbst. Er weiß, dass er hat gesagt, er weiß, dass Siege verlangt werden, gleich von Anfang an. Aber ja, er will sich da eben, ja, nicht übernehmen und nicht überheben, sondern einfach da halt sich den Respekt verdienen sozusagen. Und auch General Manager Nick Caserio hat gesagt, ja, der Stammplatz ist nicht garantiert und so, die haben Davis Mills noch dahinter, aber ja, dass CJ Stroud starten wird, ist klar, weil Davis Mills hat in 26 NFL-Starts nur 5 Siege und 25 Interceptions. Das ist dann auf dem Papier einfach schlecht gewesen, auch wenn er in Phasen gar nicht so schlecht war, für mein Empfinden.
Grille, sagt Nick Caserio eigentlich auch in jedem dritten Satz Weng? Weißt du das?
Ja, ich auf jeden Fall.
Ja, Gott sei Dank.
Kennt ihr noch von den Wenger Boys den Hit Up and Down? Oh, Up and Down. So, gern geschehen für den Ohrwurm. Dann sagt mir doch mal. Ja. Also ich habe da jetzt rausgehört, ihr seid alle Team Kurve nach oben, richtig?
Ja, alle Team Up.
Ja.
Wenn wir jetzt We're Going to Ibiza singen, dann kriegen wir aber Ärger wahrscheinlich, oder? Mit Spotify oder
oder in der GEMA.
Singen ist erlaubt. Singen ist erlaubt.
Nee, glaube ich nicht. Ist das schwierig. Ist dann
im schlimmsten Fall werden wir noch singst. Gecastet.
Also ich, gut, wir können, ich begrüße euch doch hier regelmäßig mit musikalischen Einstieg und bei mir hat Herr Spotify noch nicht angerufen oder Frau Spotify.
Ja, weil die das, weil das System das nicht erkennt, weil es so schief
kann
ist.
Sein,
ja.
Deswegen, dass die der Trick an der Sache.
Außerdem besprechen wir ja Kutsches Einlagen immer direkt am Anfang und wenn du dann irgendwie zitierst quasi oder halt Sachen besprichst, dann darfst du ja wieder Ausschnitte davon nehmen. Also von dem her,
wie es scheint.
Ach so.
Genau.
Okay.
Okay, also ihr seid alle Team Kurve nach oben bei Stroud. Lasst uns noch eine kurze erste Bilanz ziehen, weil die bislang angesprochenen Quarterbacks waren ja die ersten oder waren 3 Picks in den Top 4. Das heißt, Stroud im Vergleich mit Richardson und Young traut ihr den heißesten Kaltstart zu, sozusagen?
Aufgrund der O-Line ich ja, Aber wie gesagt, auch das wieder. Wie gesagt, Michael Ballack sagt auch immer, wie gesagt, obwohl er nie was davor gesagt hatte.
Das machen viele Fußballer. Ja. Wie war denn das Spiel? Ja, also wie gesagt, mit wie gesagt. Du hast noch nichts gesagt.
Und Sandro Wagner hat immer gesagt, ehrlich gesagt. Oder in Variation, ehrlicherweise, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ah, jetzt ist Detti eingefroren. Okay, guck mal, der Fußballer direkt rausgekriegt.
Fußballgott direkt abgestraft. Ich kann für Detti einspringen. Ich glaube, bei Richardson haben wir es besprochen. Er ist noch nicht als Starter vorgesehen. Von daher gehe ich mit, dass CJ Stroud direkt ins kalte Wasser geworfen wird bei den Texans und dass er von Anfang an eine wichtige Rolle spielen wird. Man muss natürlich auch ein bisschen gucken, wo die Texans jetzt herkommen. Ich glaube nicht, dass man sie jetzt direkt mit Stroud zum Contender schießen wird. Aber ich glaube, er darf viel Verantwortung übernehmen, er wird viel Verantwortung übernehmen und wird das auch nutzen.
Ja, du hast halt auch die perfekte Quarterback-Statur und da muss man sich dann, glaube ich, einfach nur vergewissern, dass einfach in der NFL damit einfach am längsten Erfahrung ist mit so einem Körperbau, quasi mit der Veranlagung, die er hat in der Pocket. Ich glaube, da ist halt einfach viel Erfahrung in so einem Team drin, auch wenn neuer Headcoach und der da sicherlich was verändern will. Aber du kriegst einfach einen bestens gebauten Quarterback, wenn man das mal so sagen darf. Und damit lässt sich von Anfang an, denke ich, am besten arbeiten, auch wenn ich danach dann glaube, dass Anthony Richardson mehr langfristig, wenn er sein Ceiling erreicht, zeigen kann. Ja, und dann wäre in der Dreierreihe Bryce Young, der kommt jetzt da vielleicht aber auch zu schlecht weg, als er das vielleicht abliefern kann. Also ich will den jetzt hier nicht abschreiben, aber wenn ich eine Reihenfolge machen müsste, dann wäre es ja auch so.
Gut, dann lasst uns doch, vielleicht passt das ganz gut, noch Will Levis dazu nehmen. Das war auch ein Quarterback vorm Draft, der potenziell auf jeden Fall eigentlich in der ersten Runde gehen sollte, eventuell sogar auch in den Top Ten. Das war irgendwie schwierig abzusehen. Letztlich ist er dann aber rausgerutscht aus der ersten Runde und wurde erst Anfang der zweiten Runde genommen von den Titans. Der passt aber ja in diese Reihe mit Richardson, Stroud und Young ganz gut, Jan. Was meinst du, kommt der an dem großartigen Ryan Tannehill in Saison 1 vorbei oder ist das derjenige aus dem Quartett, bei dem wir uns am meisten gedulden müssen, ihn erstmals in Aktion zu sehen?
Ganz, ganz schwierige Frage. Also ich glaube, es liegt erstmal an Ryan Tannehill, der letztes Jahr keine gute Saison gespielt hat. Ich glaube, wenn er da anknüpft und dieses Jahr wieder holprig starten wird, dann werden die Rufe nach Will Levis schnell laut. Er war zwar der große Verlierer im Draft, wenn man es so sagen kann, wie du gesagt hast. Er war eigentlich in Richtung Runde 1 prognostiziert, ist dann knapp rausgefallen auf Pick 33. Er war sehr enttäuscht. Seine Freundin nebendran war auch sehr enttäuscht. Man hat's
die musste
in den Videos
Pipi,
gesehen.
Hieß es doch. Sie hätte deswegen so verkniffen geschaut, weil sie Pipi musste.
Dann entschuldige ich mich an dieser Stelle bei ihr. Sorry. Ich glaube, es sind viele Fragezeichen rund um das gesamte Team. Das kann eine Chance für Levis sein. Wenn das Run-Game nicht mehr so läuft mit Henry, ist ein Fragezeichen. Was macht die O-Line? Was machen die Receiver? Und wenn es dann ein bisschen holpert, dann glaube ich, werden die Rufe schnell laut und dann sehen wir ihn vielleicht früher als gedacht. Ich weiß nicht, wie es du siehst, Grille.
Bei Tannehill muss man halt sagen, der hat jetzt gefühlt auch wieder abgebaut, als er am Anfang bei den Titans die Chance bekommen hat, nach seinem ja eigentlich zwischenzeitlichen Absturz schon nach Miami, hat er da immer gut abgeliefert. Es wurde jetzt auch schwächer, natürlich, weil Derrick Henry und weil irgendwie dieses Titans-Schema sich dann halt auch zu Ende gelesen hatte, weil die ganzen Teams auch wussten, was da auf sie zukommt. Jetzt ist er 34, geht in sein letztes Vertragsjahr. Also für Will Levis sehe ich schon die richtige Adresse am Ende, um zu spielen. Also da finde ich, ist er an einem guten Spot, wo er dann auch die Chance bekommt. Dann ist halt nur die Frage, nutzt er dann die Chance auch oder wird am Ende nicht zu einem Zach Wilson, Sam Darnold oder so. Weil da gibt's einfach auch viele, viele Schwachstellen. Also er ist groß, robust, ja, starker Arm, trifft auch weite Fenster. Das sind alles so seine Qualitäten, die man hat und die man ja oft gelesen hat oder halt beschrieben bekommen hat. Aber es war viel Play-Action am College in Kentucky auch dabei. Da muss man dann schauen, wie spielen die Titans danach. Er ist nur okay als Runner selbst. Und was so, ich weiß nicht, ob das so ein Grund war, natürlich nicht bei den Entscheidern, warum er dann so weit runtergefallen ist. Aber ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, nochmal in der Recherche, dass er falsche Entscheidungen trifft, weil er dahin schaut, wo er hinwerfen will. Also er kann nicht dieses periphere Sehen, was dann viele Quarterbacks einfach drauf haben, sondern er ist quasi einfacher auszulesen. Und das sind halt alles noch so Fragezeichen, an denen er selbst natürlich arbeiten muss, weil sonst fliegst du in der Liga halt einfach schnell auf die Schnauze. Das ist halt einfach, es ist halt einfach so. Aber also, nochmal, ich wollte es nochmal unterstreichen, ich finde, bei den Titans ist er gut aufgehoben, um sich erstmal hinter Ryan Tannehill aufbauen zu lassen. Und wenn dann die Chance gekommen ist, früher oder später, wie auch immer Tannehill dann in seinem letzten Jahr abliefert, dann kann ich es mir schon gut vorstellen, dass der da reingeworfen wird und dann wird man sehen, wie er sich anstellt.
Ich würde mir das tatsächlich für ihn wünschen, dass Tannehill erstmal solide die Saison weiterspielt und dass er entweder hinten raus seine Plays bekommt oder vielleicht ein ganzes Jahr Backup bleibt und dann im zweiten Jahr voll angreift. Weil wenn er mitten in der Saison reingeworfen wird, heißt das entweder, dass sich Tannehill verletzt hat oder dass die Titans kein gutes Jahr spielen und dann wird es als Rookie-Quarterback, wenn es eh nicht läuft, natürlich nochmal schwieriger, da seine Akzente zu setzen, wenn du eh nicht der komplette Go-To-Guy bist, von dem alle zu 100% überzeugt sind. Dann lieber ein Jahr ruhig hinten dran, rantasten und vielleicht im zweiten Jahr voll angreifen.
Genau.
Detti hat das dieser Vergleich mit den Fußballern irgendwie rausgehauen. Er schreibt gerade Internet-Breakdown. Aber also ich habe bei euch rausgehört, eher Kurve nach unten. Ich vermute einfach mal, das behaupte ich jetzt, dass es bei Dettis Ausführungen genauso ausgesehen hätte, oder?
Ich würde auch sagen, ja, auch wenn man sich den Kader anschaut, Derrick Henry ist noch da. Da hieß es auch immer, ja, ob der nochmal irgendwo hin verschippert wird. Das kann sich auch während der Saison natürlich verändern, weil ich glaube schon, dass er noch was abliefern kann. Vielleicht schauen sich dann Teams einfach, die in einer guten Position sind oder vielleicht Verletzungssorgen haben, dann das an. Und wenn der dann aber auch noch wegbricht, dann fehlt es natürlich nicht nur Tannehill, sondern auch wenn Will Levis bis dahin spielen sollte und dann bricht so ein zuverlässiger Läufer dann weg. Dafür ist dann einfach, wenn du dir den Kader anschaust, einfach auch nicht, ja, riesen Top-Notch-Qualität da, sondern auch alles so wegen mit, ja, Vorsicht zu genießen, sage ich mal so. Und ja, alles in allem sage ich erstmal Daumen nach unten und eher so diese Wundertüte. Aber er wird auf jeden Fall, da bin ich schon sicher, seine Chance bekommen.
Ich bin auch bei Daumen nach unten, nicht gegen ihn persönlich, sondern einfach, weil ich glaube, dass der Start im ersten Jahr noch zu früh kommt und seine Zeit erst ab Jahr 2 kommen wird.
Genau.
Kann er sich auch noch irgendwie verstärkter um seine Jeans-Marke kümmern, ne? Okay, der war jetzt sehr schwach. Levis, Levi's ist wahrscheinlich auch zu weit hier. Ich entschuldige mich an dieser Stelle.
Dafür. Oder halt um sein Kaffeemischgetränk, ne? Mayonnaise tut er, glaube ich,
noch. Ja, richtig, genau, stimmt. Das kann er auch.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Okay, also das waren so die prominentesten Quarterback-Rookies, die neu in die Liga kommen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber die werden wahrscheinlich im Vergleich zu diesem Quartett eher eine untergeordnete Rolle spielen, zumindest in der kommenden Saison. Wer, und das ist definitiv schon sicher, eine große Rolle spielen wird, ist Jordan Love. Der ist jetzt kein Rookie mehr, der ist schon ein bisschen länger in der NFL, musste sich ja bekanntlich bei den Packers aber immer hinter Aaron Rodgers anstellen. Aaron Rodgers ist jetzt weg, der ist jetzt ein New York Jet und nun lastet alle Last, die größte Verantwortung auf Jordan Love. Das ist natürlich ein Steilpass für dich, Grille. Jordan Love. Von alles Rodgers zu All About Love in Green Bay. Traust du dem Jungen zu, dass er von Week 1 an die sehr großen Fußstapfen in Green Bay besetzt?
Das macht's halt wirklich unmöglich, also diese Fußstapfen zu besetzen, weil es geht ja noch weiter zurück, wenn man sich vorstellt, dass man 30 Jahre lang Brett Favre und Aaron Rodgers hatte, dann ist es natürlich brutal, da reinzukommen. Er hat den Vorteil, also den will ich ihm auch geben, dass er 3 Jahre lang hinter Rodgers jetzt gelernt hat, aber er hat da halt fast keine Spielpraxis bekommen. Er hat dieses Chiefs-Spiel in Week 9 von 2021 mal gehabt. Da wurde er komplett auseinandergenommen mit Blitz-Packages und so. Das war ganz schlimm. Da kann sich auch Michael Bächle noch gut dran erinnern. Da haben wir oft drüber geredet. Letztes Jahr ist er in Week 12 dann gegen die Eagles reingekommen. Das waren 113 Yards, 6 von 9 Pässen angebracht für einen Touchdown. Da hat er gut ausgeschaut. Aber das sind quasi diese zwei Beispiele, die du in ja 3 Jahren wirklich NFL-Präsenz, die er halt zumeist nur auf der Bank oder beim Abknien verbracht hat. Ja, das ist einfach sehr, sehr wenig. Und dann da noch reinzukommen mit dem Wissen, was du bei den Packers auch für einen Fandruck, für einen Erwartungsdruck hinter eben nach Brett Favre, Aaron Rodgers und von den Fans in Titletown allgemein ja immer, ja, erwartet wirst von dir, dann ist das echt, ja, harter Tobak, sage ich erstmal. Ich lasse es mal erst so stehen, wir reden ja noch ein wenig länger über ihn. Oder?
Ist alles gesagt.
Erstmal begrüßen wir Detti zurück. Detti, oh, schön, Detti, dass du es wieder einrichten konntest. Wir haben einfach weitergemacht. Will Levis hast du jetzt verpasst, aber da zeigt die Kurve nach unten. Das haben wir jetzt in deinem Namen auch einfach beschlossen.
Deswegen, ja, da gehe ich jetzt mit.
Ja, siehst du, das haben wir uns schon gedacht. Deswegen darfst du jetzt bei Jordan Love wieder mitmachen.
Ja, ich meine, ich gehe schwer davon aus, dass Grille da schon alles Relevante und Wissenswerte dazu gesagt hat. Der kennt sich ja am besten aus. Ich weiß nicht, ob Jordan Love Momentum gaint bei den Packers. Ich weiß, es ist halt ein Riesenfragezeichen. Und wie man immer so schön sagt, die Sample Size ist halt viel zu gering, um das seriös zu beurteilen. Was mich als Packers-Fan positiv stimmen ließe, ist die Tatsache, dass sie halt gesagt haben, ja gut, Rodgers, wir haben jetzt genug davon, von dem Quatsch und von dem Hin und Her. Wir lassen dich gehen, weil wir an Jordan Love glauben. Und das reicht mir schon. Mehr wissen wir auf unserer Couch in Deutschland nicht, können sie auch nicht sagen. Was wir haben, ist Game Tape, wie Grille schon gesagt hat, gegen Kansas City oder gegen Detroit 2021. Ja, das war jetzt nicht so schön, aber Steve Spagnuolo hat schon andere Quarterbacks zerstört, deswegen da gebe ich ihm den Benefit of the Doubt und der ist halt einfach die Einschätzung des Front Office der Green Bay Packers. Und wenn die sagen, wir vertrauen ihm, dann vertrauen wir ihm auch. Ich bin aber natürlich skeptisch, weil ich glaube, es gab eine Statistik, insgesamt hat er 6 von 19 Pässen in seiner Karriere angebracht, wenn er unter Druck stand. Also dieses Under Pressure Rate. Und das sind halt nicht mal 32%. Und ja. Aaron Rodgers war da letztes Jahr auch ziemlich schlecht. Also man sagt ja immer, unter Druck sind entweder schlechte Quarterbacks oder alte Quarterbacks nicht besonders gut. So, und Rodgers ist halt alt. Ich glaube, die O-Line in Green Bay war letztes Jahr auch ein Fragezeichen, nachdem sie jahrelang eine Stärke war. Man weiß ja nicht, was mit Bakhtiari ist. Kommt er wieder zurück, so wie er zu alter Stärke, findet er wieder zurück zu alter Stärke. Und das sind alles so viele Fragezeichen. Deswegen, ich lasse mich überraschen. Aber ich glaube, Packers-Fans haben auch nicht so riesen Erwartungen. Die wissen selbst, dass das jetzt gefühlt ein halbes Jahrhundert perfekt gelaufen ist mit den Quarterbacks in der Franchise. Deswegen mal abwarten.
So ist es, glaube ich, auch. Also der Spielplan ist ganz okay. Man kann da schon ein paar Siege sammeln auf dem ersten Weg, auch mit dem Personal. Und was halt dazu kommt, ist zu dem Positiven vielleicht, dass du mit Matt LaFleur auch ein wenig so ein System etabliert hast, von dem Rodgers schon sehr profitiert hat. Aaron Jones ist geblieben für Gehaltsverzicht. Also den hätten sie ja, wenn er normal verlangt hätte, als zum teuersten Running Back aller Zeiten verlängern müssen. Das hat er eben alles umstrukturieren lassen. Das ist halt ein echt wichtiger Move gewesen, weil er halt auch als Passempfänger Nummer 1 quasi gleich gilt. Weil alles andere ist Christian Watson, Romeo Dubs ist im zweiten Jahr und alles andere ist Jaden Reed, Luke Musgrave und Co. Das sind alles nur Rookies. Also dieser ganze Receiver-Tight-End-Core sind quasi nur Erst- und Zweitjahres-Leute. Da ist es dann schon wichtig, so Aaron Jones und dann AJ Dillon, der ja auch im dritten Jahr, glaube ich, ist, die dahinter zu haben und dann natürlich eine O-Line, wo, wenn Bakhtiari fit ist, das natürlich immer noch höchstes Level ist. Elgton Jenkins, Josh Myers als Center, also das kann eine sehr gute O-Line sein, die ja auch viel über den Lauf kommt und dann muss halt Jordan Love da reinwachsen irgendwie, weil klar, wie es Daddy gesagt hat, gegen Blitz, also da ist er dann schon sehr hebelig gewesen bei den Chiefs, da wird's mir schon Angst und Bange, wenn der dann ständig unter Druck gesetzt wird. Da stimmt dann auch die Genauigkeit nicht mehr. Für ihn spricht auch, wie Rodgers, dass er wenig Interceptions hat. Er hat im College nur eine Interception geworfen, aber das ist, wie gesagt, ja, 4 Jahre her. Also.
Ah ja, ja, aber es ist ja, Statistik.
Ja, die habe ich mir noch rausgeholt, ja, um da halt wenigstens so 2, 3 Pluspunkte irgendwie zu finden, weil alles andere ist unmöglich vorherzusagen, aber halt mit Matt LaFleur und einer guten Defense, die kommt ja auch noch dazu, kann das schon für ein paar Siege zumindest in den ersten Wochen sein, dass du, sagen wir mal, irgendwie mit dem Rennen bist. Und dann muss sich halt irgendwann natürlich herauskristallisieren, ob dann Jordan Love deine langfristige Zukunftslösung ist. Sie haben ja schon vorgebaut und diese 5-Jahres-Option umstrukturiert in einen neuen Vertrag, da wo sie theoretisch einfach rauskommen, aber er theoretisch auch für gute Boni spielen kann. Also er sollte motiviert sein, er kann da dann viel mehr Geld rausholen, wenn er abliefert. Also von dem her ist für beide Seiten ja da was Gutes versteckt. Ob sie es finden, muss man sich halt dann anschauen.
Ich sehe dich schon in 30 Jahren mit so einem weißen Bart. Aber wisst, der Jordan Love hat plus A Interception geschmissen im College.
Vielleicht kann ich dir auch noch einen positiven Punkt nennen, den ich noch am Zettel habe. Ich glaube, dass die Teamchemie für ihn spricht. Ich glaube, der hat Rodgers in den letzten Jahren viel kaputt gemacht, wie du es gesagt hast, so eine zerstörte Ehe hinten raus. Viel auf seine Person bezogen, viel ich bezogen, viel mit den Rookies gemeckert. Und ich glaube, wenn sich Jordan Love da halbwegs gut anstellt, dann kann er sich in die Herzen seiner Teammates spielen und sie sind dann, glaube ich, auch bereit, diesen Neustart mit ihm anzugehen und den klaren Cut zu Rodgers zu machen. Also das müssen die Fans und die Franchise auf jeden Fall direkt hinbekommen. Du darfst gar nicht erst anfangen, die zwei sportlich permanent zu vergleichen. Ich glaube, das hilft ihm nicht weiter und der Franchise auch nicht weiter.
Up and down. Up and down. Wie entscheidet ihr euch denn jetzt?
We're going to Ibiza. Dil.
Also ich fange an und sag erstmal vom momentanen Gefühl her down.
Ja, down. Ich bin skeptisch.
Ich bin auch bei down und ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich finde seit seinem Draft damals, seit dieser Majestätsbeleidigung, dass die Packers einen Quarterback geholt haben, obwohl Rodgers eigentlich Receiver-Waffen gewollt hätte, finde ich, hat er einfach so einen negativen Touch. Ich weiß, da kann er nichts für, aber von außen, finde ich, hat er dadurch einen nochmal schwereren Stand, als es vielleicht andere Quarterbacks gehabt hätten, die erst nach Rodgers gedraftet
also
worden
wären. Also die Tatsache,
wären.
Dass LaFleur, der ja wirklich offensichtlich ein Offensiv-Genius, weiß ich nicht, aber der wirklich sehr gute Arbeit macht, gerade was die Offense betrifft. Wenn der Meinung ist, ich kann mit Jordan Love als Starter in die Saison gehen, dann sollte uns das reichen. Ich sage jetzt auch erstmal Daumen runter, weil ich halt so skeptisch bin und weil mir Jordan Love noch nichts gezeigt hat. Aber ob der mir was gezeigt hat oder sein Headcoach, ist ein kleiner Unterschied. Deswegen, also ich lasse mich überraschen, es ist völlig offen. Das wäre eigentlich wieder so eine Flatline, keine Ahnung. Ja.
Mehr Liebe für Love.
Ja. Ist es so. Love? Baby, don't hurt me, das wäre Hathaway, Kutsche.
What ja, is Hathaway.
Auch. What is Love ist die Frage. What is Love?
What is Love?
Ja, aber Hurt spielt doch bei den Eagles.
Ja, das stimmt auch wieder.
Love hurts. Ich sehe, seht ihr das auch schon kommen? Kennt ihr noch so, wie hieß das früher? Diese Liebeshits von Bravo. Kuschelrock, oder? War es nicht Bravo Kuschelrock?
Kennt ihr das Liebeshits habe ich auch
da
noch nie gehört.
Da gab es sogar so Alben zum Kaufen, die lagen bei Müller immer rum.
Und das wird es 2024 auch von Icing the Kicker geben. Mhm. Nee, Icing the Kicker Evergreens, gesungen von Detti Grille und so weiter. Das wird gut.
Nee, von Kutsche. Du brauchst jetzt nicht das auf uns abbünzen. Bist schon du.
Ja, so eine Choreinlage können wir schon mal machen, alle zusammen.
Wir sammeln.
Country Roads im dreistimmigen Kanon.
Und das gibt es auch nicht bei Spotify und Co., sondern das gibt es nur als CD.
Und Platte? Platte
vielleicht auch noch. Ja,
genau. Schallplatte.
Ja, sehr gut. Ja. Es geht munter weiter mit den schönen Wortwitzen, weil ich möchte mit euch jetzt nach Atlanta weiterziehen, zu den Falcons. Und da wird ein gewisser Desmond Ridder. Ridders Sport, Ridder Kokosnuss, was es nicht alles gibt. Neuer Starting Quarterback, den kennen wir ähnlich wie Jordan Love auch schon. Wir haben ihn schon mal gesehen, nicht viel, aber jetzt, da Marcus Mariota nicht mehr da ist, soll er da übernehmen. Jan, taugt er als Maestro der Falcons Offense, deiner Meinung nach?
Ich habe mir diesmal Hilfe dazu geholt. Grüße gehen raus an Tommy, den Falcons-Fan aus der Kicker-Redaktion. Ich habe gestern kurz mit ihm gesprochen und kann ihn hier gern zitieren. Die Falcons haben ihm alles zurechtgelegt. Er hat eine gute O-Line, er hat ein gutes Run-Game, er hat Receiver-Waffen, also jetzt kann er wirklich zeigen, was er drauf hat. Das waren in 4 Starts letztes Jahr nur angedeutet. Er hatte 2 Touchdowns, keine Interception. Da wird man noch nicht so richtig schlau, was sein ganzes Potenzial ist. Und jetzt nach dem Draft, nach dieser Free Agency, ist wirklich alles bereitgelegt, damit er mit den Falcons angreifen kann. Du hattest sie ja, Kutsche, bei deinen positiven Überraschungen in der Offseason mit dabei, dass sie die Division angreifen können. Ich glaube, das muss das Ziel sein der Falcons, das muss das Ziel sein von Ridder. es ist eigentlich alles gegeben. Er muss nur loslegen, keine Fehler machen, Touchdowns werfen, dann sind alle glücklich bei den Falcons.
Ja, ich glaube gar nicht, dass man das auf Touchdowns werfen reduzieren sollte, sondern eher fokussieren sollte auf keine Fehler machen. Das reicht, glaube ich, schon. Und genau das erwarten die Coaches von ihm. Also ist auch wieder die Frage der Sample Size. Haben wir keine oder sehr wenig, genauso wie bei Jordan Love. Woche 18 gegen die Buccaneers haben sie gewonnen, 19 von 30, also 19 Completions, 224 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception. Das ist genau die Statline, die für mich das Best-Case-Szenario bei Desmond Ridder ist. Und wie Jan schon gesagt hat, O-Line eigentlich, also grandios, sie haben Jake Matthews, ehemaliger First-Round-Pick, ist 9 Jahre her, aber Left Tackle, solide, Matthew Bergeron, Second-Round-Pick, dieses Jahr Tackle auf dem College gewesen, glaube ich, wird wahrscheinlich zum Guard umfunktioniert. Chris Lindstrom und Caleb McGarry, also die rechte Seite, beides ehemalige First-Round-Picks. Und einen First-Round-Running-Back dieses Jahr, Top 10, ein Generationentalent auf der Position angeblich, wir werden es erleben, aber er muss nicht viel machen. Plus, er hat mit Kyle Pitts ein First-Round-Talent und mit Drake London ein First-Round-Talent in seiner Offensive. Also eigentlich ist alles gerichtet. Er darf es nur nicht versauen. Das reicht aber, glaube ich, schon. Er muss ihn kein Spiel gewinnen, kein einziges. Ich glaube, die Defense haben sie verstärkt, haben wir auch schon drüber gesprochen vor ein paar Wochen. Die O-Line haben sie so gut wie alle verlängert, beziehungsweise jetzt sogar noch verstärkt im Draft. Also bitte, keine Fehler machen, das reicht schon.
Ich habe es mir ganz groß notiert, diese ordentlichen Spiele, die er letztes Jahr gemacht hat, wenn er ordentlich einfach weiter abliefert und hier 0 Interceptions geworfen, wenn er sowas einfach weglässt, dann ist das, wie er sagt, dann sollte das reichen. Es ist ja noch viel mehr da. Du hast Tyler Allgeier, Cordarrelle Patterson als Running Backs noch. Dann haben sie Scotty Miller geholt, Jonnu Smith als Tight End. Also diese, auch in der Breite ist die Offense einfach sehr, sehr gut aufgestellt. Mit dieser O-Line, da sollte einfach viel kommen. Und dann kommt noch dazu, dass er ja mit Arthur Smith einen ehemaligen Titans Offensive Coordinator hat, der dieses System ja quasi, auf das es wohl hinausläuft bei den Falcons, bei den Titans schon top etabliert hat. Also viel laufen, alles sicher. Ryan Tannehill quasi damals benutzt, jetzt eben Desmond Ridder als sicheren Quarterback benutzen. Wenn es in die Bahnen läuft, mit dem Personal, wie sich's anhört, dann, also auf dem Papier finde ich auch, haben die Falcons alles richtig gemacht und es sieht erstmal richtig, richtig gut aus. Auch mit Desmond Ridder, auch wenn da Fragezeichen da sind, aber wenn er da ordentlich reinstartet und dann einfach nur das macht, was er machen muss und das ist eben solide abliefern, dann ja, bin ich da total positiv.
Wer ist für euch so der bekannteste Ritter aller Zeiten? Also könnte Desmond Ridder der bekannteste Ritter aller Zeiten werden für euch?
Kokosnuss, oder?
Na, Lancelot würde mir einfallen. Das sind ja
die Ritter, der
Ritter der Tafel.
Das sind ja mehr. Ich hätte jetzt auch Lancelot gesagt, Kutsche, ich bin bei dir.
Gibt's nicht aus dem Trash-TV auch Karin Ritter?
Die kenne ich nicht.
Die kenne ich jetzt auch nicht. Das ist aber jetzt ein bisschen schlüpfrig wahrscheinlich, was du da meinst. Ich habe keine Ahnung.
Es gibt noch Kirsten Ritter, die kennt man aus Breaking Bad und so weiter. Das ist eine Schauspielerin.
Ach, und Kokosnuss war der Drache. Entschuldigung, das war kein Ritter. Das war der kleine Drache, war das.
Ach nee, du hast recht, stimmt. Das ist, wie heißt der denn noch? Ritter Rost. Stimmt, Ritter Rost.
Ja,
ist
ja,
das
ja.
Den gibt's noch. Ja,
Ritter,
genau.
Ritter Rost, stimmt, das ist gar nicht Ritter Kokosnuss. Na gut, also ich höre da raus sehr viel Positives. Geht ihr d'accord? Seid ihr alle Teamkurve nach oben?
Ja.
Ja, keine, aber keine vielleicht noch ein Wort. Ein Wort vielleicht noch zu seinem Pendant. Tyler Heinicke hat mich ein bisschen überrascht. Er hat die letzten 2 Jahre hat er 25 Spiele gemacht und er stellt sich jetzt freiwillig erstmal in die zweite Reihe, sagt, er ist als Supporter da, als Mentor da. Mal gespannt, wie lange er die Füße stillhält, wenn es vielleicht mal nicht so läuft. Also nach 25 Starts in 2 Jahren freiwillig so in die zweite Reihe zurückzugehen. Er ist 30, er ist eigentlich im besten Quarterback-Alter, hat mich persönlich ein bisschen überrascht, dass er da so zahm auf den Pressekonferenzen
daherkam. Er hat ja keine Alternative.
Eben. Angebot und Nachfrage. Und ich glaube, als Starter hätte ihn keiner geholt. Also, was macht er dann? Er geht zu einem Team, von dem er weiß, dass der Starter bestenfalls ein Game Manager ist, so wie es aussieht. Also, wenn er eine Chance hat, den Starter abzulösen, dann wahrscheinlich dort. So. Und dass er auf Pressekonferenzen nett ist, ist keine Überraschung. Genauso übrigens, Grille, weil du es vorhin mal kurz angesprochen hast. ja, Anthony Richardson ist sehr humble und zurückhaltend und nett. Das sind die alle. Und die sind alle taking command of the offense. Das lese ich die ganze Zeit. Die sind alle sensationell gerade.
Natürlich. Das liest überall. Ich habe halt nur, ich habe es für mich in dem Fall notiert, weil bei Lamar Jackson oder so, da kam natürlich damals schon mehr bei rum. Also ja, der hat natürlich da schon rausgefeuert.
Nee.
Also ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, kam da schon mehr mit, ja, jetzt geht's erst richtig los und so weiter. Aber kann mich auch irren. Aber ja, natürlich müssen sie das erstmal sagen und das ist natürlich Standardprozedere.
Off-Season-Talk.
Ja.
Lasst uns zu einem ähnlich gelagerten Menschen gehen, also ich meine nur sportlich, charakterlich können wir das nicht beurteilen, wie Desmond Ridder. Und zwar gehen wir jetzt zu den Commanders. Mal sehen, wie lange die Commanders noch die Commanders heißen. Da gibt's ja auch, also das ist ja wirklich ein anderes Thema. Sam Howell ist das Stichwort. Der soll Starting Quarterback bei den Commanders sein, hört man so durch. Eine kurze Sache von mir, ich würde euch diesen Namen noch einmal hinwerfen, ich müsste mich dann aber an dieser Stelle verabschieden, weil ich leider weiterziehen muss, also zwei weitere Teams haben wir danach noch, da würde ich euch bitten, bitte, dass das jemand anders von euch anleitet. Ich sage schon mal danke an dieser Stelle für diese, wie immer, sehr illustre Folge. Ich freue mich schon auf die nächste in zwei Wochen, wenn wir dann wieder zusammen singen. Aber sagt mal, Sam Howell, Grille. Wie schlägt er sich deiner Meinung nach im Haifischbecken NFC East?
Ja, das ist natürlich ein Haifischbecken und wir sind bei Howell, wie du es angedeutet hast, bei Ridder oder Love. Du hast da einfach wenig Material von den letzten, vom letzten Jahr zu sehen. Hat einen Spielstart 2022, 11 von 19 Pässen für 169 Yards, einen Touchdown, eine Interception. So, das ist das, was man aus der NFL von ihm gesehen hat. Von dem her weiß ich jetzt nicht, also Ron Rivera, der Head Coach, hat selber ja mehrmals betont, dass es eine Competition mit Jacoby Brissett ist. Und Jacoby Brissett hat letztes Jahr, wenn wir uns zurückerinnern, bis der Sean Watson dann von seiner Sperre bei den Browns da war, eigentlich einen echt soliden Job gemacht. Also der hat die Browns da ganz okay angeleitet oder ganz gut sogar eigentlich auch in manchen Spielen, fand ich. Deswegen kann ich mir da gut vorstellen, dass der erstmal Brissett spielt, für mein jetziges Empfinden. Oder was meint ihr?
Naja, er hat, ich glaube, die ganzen First-Team-Raps hat jetzt alles im Howell bekommen. Ich war ja letztes Jahr schon, ich glaube, da haben wir hier auch drüber gesprochen, nach dem Draft eigentlich Fan von Sam Howell, weil ich so das Upside mit ihm, ich habe ihn damals auch immer so mit Russell Wilson verglichen, nicht nur, weil er wie Russell Wilson auch bei North Carolina gespielt hat, bevor Wilson dann ja nach Wisconsin gegangen ist am Ende seiner College-Laufbahn. Aber was er vom Rushing-Upside mitbringt, und vielleicht ist das auch der Grund aus Sicht der Commanders, sich für Howell zu entscheiden, weil du da halt eine Komponente in dem Spiel deines Quarterbacks hast, die hast du mit Jacoby Brissett halt nicht. Jacoby Brissett, auch hier wieder Game-Manager, macht wenig Fehler, absolut okay, wenn du mal einen verletzten Quarterback oder letztes Jahr mit Deshaun Watson den Quarterback für eine gewisse Zeit ersetzen musst, bis der dann wieder spielen darf, aber ich sehe schon Upside mit Howell. Also ich wäre schon gespannt und fände es interessant, wenn sie es versuchen. Mich würde es freuen. Also er hatte jetzt im letzten Jahr in North Carolina 2021 828 Rushing Yards und 11 Rushing Touchdowns. Und jetzt sogar in dem einen Spiel, Woche 18 gegen Dallas, 5 Läufe für 35 Yards und einen Rushing Touchdown. Also das ist halt noch so ein Punkt, den man bei ihm hat. Und wenn er fehlerfrei bleiben kann einigermaßen, ich glaube, er hat es nicht so leicht wie Ridder bei den Falcons. Ich glaube, der hat's wirklich, also dem ist wirklich alles bereitet. Howell muss schon ein bisschen mehr dafür tun. Aber die O-Line ist okay. Sie haben gute Running Backs. Gut, sie haben jetzt nichts Neues sozusagen großartig dazugeholt. Terry McLaurin, Jahan Dotson, Curtis Samuel. Das ist aber ein Receiving Core, der völlig in Ordnung ist. So, und jetzt müssen wir halt schauen, was er draus macht. Aber auch hier, ich erwarte mir statistisch nicht so viel von ihm. Mich würde es nur freuen, wenn er eine Chance bekommt. Jan.
Also mein letzter Stand war, dass sie ihn als Starter schon verkündet haben, dass sie ihm erstmal das Vertrauen geben wollen vor Brissett. Und sie müssen im Training irgendwas gesehen haben, was wir alle noch nicht gesehen haben. Sie hätten an Stelle 16 noch einen Quarterback draften können. Also Will Levis zum Beispiel wäre noch da gewesen. Sie haben sich entschieden, keinen Quarterback zu draften. Das heißt, sie schenken ihm wirklich das komplette Vertrauen. Wenn man sich sein letztes Jahr anschaut, er war teilweise hinter Wentz und Heinicke einfach der dritte Quarterback, der im Training das gegnerische Team simuliert hat. Also er war so unfassbar weit weg von der Starterposition, hat sich dann erst hochgearbeitet, als sich Wentz verletzt hat. Er hatte wohl Probleme mit seiner Fußstellung, mit der Beinarbeit, da hat er sehr dran gearbeitet. Und Rivera hat gemeint, dass er erst hinten raus in der Saison wirklich NFL-ready gewesen ist. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob diese Entwicklung ihn wirklich so weit gebracht hat, dass er ab Woche 1 als Starter performen kann.
Also ich glaube, als Fazit, dann können wir das Thema zumachen. Washington, 19 Pässe. So, also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wir werden sehen. Mich würde es nur freuen, wenn er eine Chance bekommt. Wie gesagt, aber 19 Pässe als Rookie 2022, das ist wieder hier Sample Size so wenig. Ja. Dagegen ist Jordan Love ja schon Veteran. So, kommen wir noch zu dem anderen, der eine sehr viel größere Sample Size hat. Kenny Pickett von den Pittsburgh Steelers, auch ein Draftpick aus dem letzten Jahr. Über den wollen wir natürlich auch noch kurz sprechen, weil er ein junger Quarterback ist. Hat die Chance bekommen, hatte 12 Starts, 7 davon gewonnen, 63% Completion Rate 2022. Allerdings 7 Passing Touchdowns, 9 Interceptions. Also das ist das ist auch überschaubar statistisch gesehen. Wie seht ihr denn Kenny Pickett im zweiten Jahr? Es hat sich nicht viel verändert. George Pickens sollte den Sprung machen im zweiten Jahr. Receiver Diontae Johnson könnte wieder könnte wieder zurückschlagen sozusagen nach einem überschaubaren Jahr, vor allem was die Touchdowns betrifft. Hat er überhaupt einen gemacht? Weiß ich nicht. Aber Allen Robinson haben sie noch geholt als Free Agent. Okay. Von dem haben wir jetzt auch schon ein paar Jahre nichts mehr gesehen. Was glaubt ihr? Left Tackle Broderick Jones, Erstrunden-Pick dieses Jahr. Da haben sie die O-Line verstärkt. Wie seht ihr die Aussichten bei Pickett, Jan?
Ob Pickett in Jahr 2 einen Sprung machen wird, hängt für mich an Mike Tomlin und Canada als Offensive Coordinator.
Den haben sie natürlich behalten. Da haben sich viele Steelers-Fans gefreut, glaube ich, dass Matt Canada.
Ja, da gab es einige Diskussionen drum. Tomlin hat bewusst gesagt, wir setzen auf Kontinuität. Wir erhoffen uns eine Weiterentwicklung mit dieser Kombination Offensive Coordinator und Pickett. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, die Steelers haben letztes Jahr nie mehr als 30 Punkte gemacht. Sie hatten insgesamt nur 29 Touchdowns. Das sind die zweitwenigsten geteilt in der NFL. Sie hatten eine schlechte Red Zone Efficiency. Und sie haben die meisten Plays pro Scoring-Drive gebraucht mit 9,3. Heißt für mich insgesamt, wenn Tomlin und Canada bereit sind, mehr Risiko zu gehen, das Playbook weiter zu öffnen, dann kann auch Pickett einen Sprung machen. Wenn sie weiter dieses Steelers-mäßige, traditionelle, vorsichtige Spiel machen, dann glaube ich, wird es für ihn weiterhin schwierig zu performen. Also ich glaube, für mich hängt es wirklich an Tomlin und Canada. Wenn sie ihm das zutrauen, wenn sie ihm mehr Chancen geben.
Ich glaube, den spricht man wie das Land aus. Ich glaube, der ist Canada.
Canada?
Aber Canada. Bitte schreibt uns, okay. Wenn ihr da draußen, die ihr in Pittsburgh lebt, wie spricht man ihn aus? Canada oder Canada?
Schickt uns gerne Voicemails, WhatsApp. Mit der Lautsprecher.
Nummer kommt gleich.
Okay, also oh Canada, an ihm wird's, an den Zweien wird's hängen, ob Pickett einen Sprung nach oben machen kann.
Ich fand's, um die letzte Saison nochmal so den Ausklang, ich meine, am Ende haben sie sich mit 9-8 hingestellt und Tomlin hat wieder seine positive Saison geschafft, da hat natürlich auch Kenny Pickett seinen Anteil dran, ich fand's in Phasen dann wirklich auch okay, was er abgeliefert hat, natürlich am Ende, wenn du die nackten Zahlen siehst, 9 Interceptions ist dann schon happig gewesen im Vergleich zu nur 7 Touchdowns. Ja, und dann eben, er ist nicht der Allergenaueste und so weiter, das sind schon auch viele Fragezeichen da, aber mit Diontae Johnson, George Pickens, dann eben Tomlin dahinter, finde ich schon, dass man da eine Weiterentwicklung gesehen hat und die man vielleicht auch jetzt erwarten kann. Und was halt bei Will Levis, habe ich vorhin gesagt, dass hier bei seinen Clips, die es so gibt, man immer sieht, dass er dahin schaut, wo er hinwerfen will und es einfach auszulehnen ist, hat halt Pickett sich ein paar Mal schön rausgerollt, kann so Mahomes ähnlich, ich will ihn jetzt nicht mit Mahomes vergleichen, aber er kann halt schön rausrollen und so im halben Springen werfen, er muss sich da nicht erst noch hinstellen, also er hat dafür so ein flexibles Quarterback-Play dann auch ganz gute Voraussetzungen, wenn man irgendwie die Pocket einbricht und so weiter, da waren schon ein paar ganz gute Würfe dabei. Ja, und dann kommt natürlich einfach die schwierigste Seite an dem Ganzen, ist halt einfach, du bist in der AFC North und da hast du halt Joe Burrow, Lamar Jackson, Deshaun Watson und es sind alles drei gut aufgestellte Teams, also da werden die Steelers schon sich die Zähne ausbeißen am Ende, also ich glaube, wie gesagt, dass das mit Kenny Pickett in eine ordentliche Bahn weiterlaufen kann, aber so wie dann Tomlin spricht, ja, dass er erwartet, dass er das Ganze killt und dass er quasi da mega der Ablieferer ist und die Steelers in Richtung Playoffs schauen, boah, das weiß ich jetzt gerade wirklich nicht. Also da muss man erstmal ein, zwei oder drei Wochen Spiele sehen.
Also was man, glaube ich, bei allen drei Quarterbacks aus dem letzten Jahr, also auch mit den Jungs aus Atlanta und Washington und jetzt Kenny Pickett. Was du bei allen sagen kannst, dass sowohl Howell, Ridder als auch Pickett dir wahrscheinlich oder es zumindest noch nicht bewiesen haben, dass sie dir ein Spiel gewinnen können. So, also das ist alles, wenn es konservativ läuft und man sagt ja immer, Siege sind keine Quarterback-Statistik. Bestes Beispiel, Kenny Pickett letztes Jahr, die letzten 8 Spiele, 6 Siege. In diesen 6 Siegen, ja, in den 8 Spielen, aber nur 59,4 Completion Percentage, also unter 60% der Pässe angebracht und nur 5 Touchdown-Pässe in diesen 8 Spielen. Und trotzdem gewinnst du 6 davon. Also Spiele gewinnen sie dir keine momentan. Und es ist auch noch ein großes Fragezeichen, ob das jemals der Fall sein wird. Und wenn du halt so eine Division hast, wie jetzt die AFC Nord, dann weiß ich halt nicht, wie weit man da kommt. Wenn Mike Tomlin wieder eine positive Bilanz am Ende des Jahres hat, wäre das wieder ein Riesenerfolg, unabhängig davon, ob du in die Playoffs kommst oder nicht.
Das würde ich unterschreiben.
Wie gesagt, ich sehe auch keine große Verstärkung im Vergleich zum letzten Jahr, abgesehen von dem Left Tackle, den sie jetzt in der ersten Runde geholt haben.
Dann höre ich bei euch raus, Kurve geht eher nach unten.
Ja, würde ich fast vermuten.
Würde ich auch sagen. Also die vielleicht bei ihm, die Entwicklungskurve kann leicht nach oben, aber im Gesamten betrachtet und über die Leute, die wir heute gesprochen haben, muss man an der Stelle einfach trotzdem nach unten sagen, weil da ist bei anderen einfach viel mehr zu erkennen, dass es als Team nach oben geht, bei denen selbst nach oben geht, dann ist Pickett einfach auch noch so wie Jordan Love einfach ein riesen, also vielleicht nicht ganz so groß wie Jordan Love, aber für mich einfach auch ein Fragezeichen in der Division, in dem Team, das muss ich alles erst.
Es ist halt die Frage, was man von Kenny Pickett erwarten kann oder ne? Also das ist, wenn er weiterhin solide spielt und das Team dann Siege holt durch diese Art zu spielen und mit dieser Art einen Gameplan dann aufzuwarten in so einer Division und du gewinnst trotzdem mehr Spiele, als du verlierst, dann ist es vielleicht schon, dann sieht man den Quarterback vielleicht sogar positiv. Er hat ja sowieso einen Bonus, weil er ein Pittsburgh-Junge ist, auf dem College dort gespielt hat. Also ist immer eine Frage der Erwartungshaltung, aber so ist ja immer so im Leben. Kommen wir vielleicht am Ende der Folge noch auf das Lieblingsteam von unserem André, die 49ers. Auch hier haben wir einen Quarterback aus der letzten Draftklasse, aus der letztjährigen Draftklasse mit Brock Purdy, der sich schwer am Ellbogen verletzt hat. Im NFC Championship Game, wenn man so die letzten Jahre der 49ers Revue passieren lässt, dann war es 2019 Championship Game gegen die Packers und dann den Super Bowl verloren gegen die Chiefs. Da war es Jimmy G. Da war der Grund für den Sieg gegen die Packers sicherlich nicht der Quarterback. Grille, wem sage ich das? Da sind sie über die Packers drüber gerannt. Dann hattest du 2021 auch wieder ein NFC Championship Game gegen die Rams. Da haben die Rams sold out gegen das Run Game, haben also versucht, das Run Game zu zerstören, haben sie auch einigermaßen gut geschafft und haben fast die 49ers drum gebeten zu werfen. Jimmy G hat es nicht hinbekommen, das Spiel zu gewinnen. Und jetzt im letztjährigen NFC Championship Game gegen Philly hatten sie gar keinen Quarterback mehr, weil alle verletzt waren. So, also dieses Quarterback-Thema in San Francisco aus verschiedenen Gründen, ob verletzungsbedingt oder auch leistungsbedingt, um dann wirklich diesen letzten Schritt zu machen, ist halt ein Thema gewesen. Wie geht's jetzt weiter? Also glaubt ihr, dass Brock Purdy fit wird? Die letzten Meldungen sagen ja zum Saisonstart. Ist dann das Thema aber auch erledigt? Dann gibt's keine Debatte mehr, oder?
Also ich finde auch, man kann es, wenn man sich so anschaut und vom Gefühl her räumen sie ihm eben die Zeit ein und es sieht gut aus, dass er rechtzeitig fit wird, dann glaube ich, wird er auch starten und dafür hat dann auch Kyle Shanahan immer den richtigen Gameplan, um ihm jetzt am Anfang nicht gleich in Week 1 so und so viel Pässe reinzuschreiben ins Playbook, sondern halt zu sagen, hey, komm erstmal quasi solide rein, weil mit McCaffrey und Co. gewinnen wir das Spiel sowieso quasi platt gesprochen. Und deswegen glaube ich, ja, Purdy wird da starten, dann brauchen wir die anderen Diskussionen nicht. Trotzdem sind sie gut beraten, dass sie Trey Lance und vor allem auch Sam Darnold geholt haben, der bei den Jets und Panthers nicht funktioniert hat als Third Overall Pick 2018. Da haben sie jetzt einfach 3 Namen da. Alle haben entweder wie Sam Darnold nicht funktioniert in der Vergangenheit, haben aber eine Veranlagung oder waren eben verletzt wie Brock Purdy schlimm. Oder Trey Lance eben oft, jetzt wieder mit Knöchelproblemen und so weiter oder halt mit seinem Knöchelbruch letztes Jahr und dann eben weiteren Behandlungen oder ich glaube kleinere Operationen waren auch noch nötig. Deswegen sind sie da und Kyle Shanahan halt gut beraten. Ich kann eine witzige Statistik bringen. 6 Jahre ist er jetzt bei den 49ers der Trainer und in 4 von den 6 Jahren hat er 3 Quarterbacks in einer Saison gebraucht. Also von dem her absolut Pflicht, dass die 49ers so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Notfalls kannst du am Ende eben auch in dem Spiel dann mal Sam Darnold reinwerfen. Und wer weiß, vielleicht sieht es dann auf einmal auch Jimmy G-like ganz okay aus oder gut aus. Und ja, da sind sie auf jeden Fall ganz gut beraten damit.
Wenn Purdy fit ist, gehe ich 100% mit. Dann wird er der Starting Quarterback. Sie haben mit ihm einfach noch Unfinished Business aus dem letzten Jahr. Sehr bitter für Trey Lance, nachdem er endlich das Vertrauen bekommen hat vor der letzten Saison, nachdem klar gesagt wurde, er ist vor Jimmy G, dann diese schwere Knöchelverletzung, dann kommt Brock Purdy, Mr. Irrelevant, spielt die Saison seines Lebens, niemand vermisst mehr Trey Lance, er muss sich da jetzt wieder ranarbeiten. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wenn alle drei fit sind, dass Purdy da wieder verdrängt wird. Dafür war einfach sein Run hinten raus so gut. Die Mitspieler haben von ihm geschwärmt, die Fans haben ihn geliebt. Die Medien, diese Story passt einfach so wunderbar rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Shanahan ihn da jetzt wieder zurück auf die Bank setzt, wenn alle wirklich fit sind.
Ich würde halt dann schon gern Trey Lance mal sehen. Und zwar über 10 Spiele mal sehen. Und der hat auf dem College schon fast nicht gespielt oder sehr wenig Spiele gemacht, bevor er in die NFL gekommen ist. Ich würde ihn gerne sehen. Ich kann mir auch vorstellen, und das sind ja da, ist ja wieder Draftkapital, was du mit so einem Spieler generierst, weil er ist ja immer noch ein Versprechen und er hat immer noch gewisse athletische Fähigkeiten, die die 49ers ja dazu bewogen haben, ihn damals so hoch zu nehmen und dafür auch wiederum Draftpicks herzugeben. Sie haben ja nach oben getradet. Also vielleicht kommt ein anderes Team und sagt, naja, ist ja ganz schön, dass ihr 3 Quarterbacks habt, aber ihr braucht nur 2. So, also, wie sieht's aus? Wir geben euch einen, also einen First Round Pick nicht, aber wir geben euch vielleicht einen Second Rounder für Trey Lance. Wenn wir Probleme auf der Quarterback-Position haben, lass einen Starter sich verletzen oder lass irgendwas in die Binsen gehen oder lass Desmond Ridder zerbröseln, also auch leistungstechnisch in Atlanta, dann, ja, wieso nicht? Einen jungen Quarterback mit Upside und dann sind die 49ers vielleicht gesprächsbereit, kann ich mir schon vorstellen.
Ja.
Gut.
Er hat in der Offseason auch mit Mahomes trainiert und ja, soll eben selber
ja,
auch.
Ja, sind wir wieder hier. Offseason-Talk.
Ja, naja, gut, aber halt trotzdem sich da mal irgendwie vielleicht noch irgendwas abgeschaut haben. Also ich glaube, insgeheim rechnet er sich irgendwo Spielzeit, glaube ich, schon aus mit sowas und dann jetzt eben gesund zu werden. Und ob das bei den 49ers oder wie du sagst, woanders ist, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich bin halt da auch einfach dabei. Natürlich, jeder möchte den mal einfach sehen, weil so viel drüber geredet wurde, egal ob Off-Season-Talk oder In-Season-Talk oder Off-Season,
After-Season-Talk.
Was weiß ich, Gelaber, After-Season-Talk. Das war immer nur Gerede, ah, jetzt spielt er heute, ah, zack, verletzt. Und das wäre halt mal schön, den dann einfach zu sehen, egal wo.
Grille, wenn du jetzt ein Angebot aus der Landesliga Mittelfranken kriegst, dann gehst du doch auch, holst du doch auch einen Personal Coach in der Offseason und schaust, dass da was zusammengeht. Ist doch logisch.
Na.
Weil vielleicht hast du auch Probleme mit der Fußstellung oder so. Das ist, er kann halt dann so jemand rausfinden und dann bist ein völlig anderer Performer danach.
Ja, eben. Und dann Dr. Mahomes, der hat dann eben gesagt, hey, stell doch deinen Fuß mal so, dann verletzen wir nicht mehr.
Stell ihn halt einmal grad hin, Mensch. Hat dann so zusammengeschissen.
Also, er hat ja nicht nur mit Patrick Mahomes trainiert in der Offseason, sondern auch mit Quarterback-Guru Jeff Christensen. Also, vielleicht hat er ihm auch nochmal ein paar Tricks
verraten. So schaut's nämlich aus. Es bringt ihm halt bloß nichts wahrscheinlich.
Vielleicht noch zu Grille. Aus gut informierten Kreisen weiß ich, dass Grille Lauftraining hat.
Ja, er macht's aber mit dem Auge. Der Grille muss nicht laufen, das war schon immer so.
Genau.
Ja. Stellungsspiel ist das Stichwort. Apropos, ich würde diese Folge schließen mit eurer Erlaubnis. Bedanke mich bei euch beiden. Grüße nach Franken. An alle da draußen.
Grüße nach Menge.
Nach Oberbayern. München nicht ganz, aber ich bin in München.
Ja, okay, aber du bist ja in München.
Ja. Ich bin am Sonntag in München, da schaue ich mir die München Rangers an. Regionalliga-Football. Tut euch einen Gefallen und schaut euch Regionalliga-Football an. Ich glaube, die Ansbach Grizzlies spielen am Sonntag zu Hause. Nur zur Info.
Ja.
Macht was draus.
Ja.
In diesem Sinne.
Grüße an Kutsche nochmal.
Grüße an euch. Schönes Wochenende. Und bis in 2 Wochen, ne, können wir das Datum noch schnell sagen. Die nächste Folge ist am 22. Juni.
Es ist korrekt. Jan, deine letzten Worte?
Genau.
Bleibt gesund. Viel Spaß beim Football.
Tipptopp. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with.
Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Hyland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Hyland, intelligent content solutions for innovators everywhere at Hyland.com.